Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Die Selbstentscheider kommen. Und mein Gesprächspartner ist Christian Bothe. Er ist Geschäftsführer bei Onvista Media GmbH, einer Plattform für Börseninformationen. Ja, schön, dass Sie mir zugeschaltet sind, Herr Bothe. Es wäre vielleicht am Anfang ganz hilfreich. Wir dürfen zwar unterstellen, dass viele unserer Zuhörer und die Plattform Onvista kennen, aber nicht alle, dass Sie mal zum Einstieg uns vielleicht näher bringen, so die Struktur und die Dienstleistungen, die sich hinter der Onvista-Plattform verbergen.
Ja, hallo Herr Drescher. Klasse, vielen Dank für die Einladung an der Stelle. Was ist Onvista? Für die, die es nicht kennen, also wir ermöglichen es mit der Anzeige von Kursen und News, insbesondere im Bereich Börse, Selbstentscheidern, vor allem Selbstentscheidern, eine bessere Anlageentscheidung zu treffen. Was machen wir dafür? Wir bauen sozusagen das Finanzportal Onvista mit 40 Mitarbeitern in Köln. Das komplette Portal ist eine Eigenentwicklung, das heißt, all das, was Nutzer und Kunden auf der Webseite sehen, ist von uns selbst entwickelt. Das heißt, Vergleiche, Tools und all das, was dort sonst zu sehen ist, Newsflows und die gesamte Architektur wird in Eigenentwicklung dargestellt. Wir haben Dienstleister an verschiedenen Stellen, Kurszulieferanten, Newslieferanten, aber am Ende des Tages wird das Portal, wie gesagt, komplett in Eigenentwicklung erstellt und unser Business Case besteht vor allen Dingen aus zwei Segmenten. Auf der einen Seite zum Bereich Vermarktung, also Geschäft mit Werbekunden, aus vor allem dem Finanzbereich, aber auch aus, ich sag mal, hochwertigen Konsumgüterbereichen, Automobilbranche und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es auch kostenpflichtige Angebote für Nutzer auf der Plattform, die ebenso zum Umsatz und Ergebnis beitragen. Was man auch dazu sagen kann, insbesondere der geschlossene Nutzerbereich, MyOnVista, ist ein wesentliches Feature oder ein wesentlicher Inhalt oder eine Anlaufstelle, die Nutzer sehr gerne nutzen, um ihre Echtgelddepots aggregiert abzubilden. Und das tun sie derzeit noch manuell.
So, wenn wir über die Eigentümerstruktur sprechen, dann sprechen wir ja von der Bank auch im Hintergrund. Deshalb vielleicht dazu auch noch ein, zwei Worte.
Ja, gerne. Also Eigentümerstruktur ist so, dass die Comdirect Bank AG 100%iger Gesellschafter ist und das seit 2017. Die Onvista Bank, sozusagen die Namensschwester, ist ein Geschäftsbereich der Comdirect und ist nicht in der GmbH der Onvista Media mit verankert. Wir haben einzig und allein den Zweck, das Portal, das Medienportal zu betreiben.
Sie haben eben schon gesagt, da sind viele Selbstentscheider unterwegs. Aber Sie haben gesagt, viele heißt dann nicht nur, aber auch. Besprechen wir mal kurz die Benutzerstruktur, die Nutzerstruktur der Plattform. Wer ist da überwiegend drauf? An welche Zielgruppen wenden Sie sich eigentlich und an welche wenden Sie sich anscheinend auch mit Erfolg, weil die viel drauf sind?
Ja, vollkommen richtig. Es ist überwiegend der Selbstentscheider und für uns ist der Selbstentscheider derjenige, der seine Finanzentscheidung eigenständig trifft und dazu Informationen und Tools wie unsere nutzt. Es ist aber auch so, dass wir historisch bedingt und wahrscheinlich auch durch die Tooltiefe und die Datentiefe, die wir anbieten, auf der anderen Seite auch wissen, dass wir recht viel von Beratern genutzt werden. Das bestätigen auch die eine oder andere Studie. Von daher haben wir eine zweigeteilte Zielgruppe. Auf der einen Seite ganz klar Selbstentscheider-Fokus, aber auf der anderen Seite soll jedes Tool, was wir zur Verfügung stellen, eigentlich auch einem höheren Anspruch gerecht werden, weil es auch durchaus Profis gibt, die die Seite nutzen.
Jetzt sollte man sich vorstellen, dass Sie anhand der Nutzer, die bei Ihnen auf der Plattform unterwegs sind und deren Bewegungsprofilen ja auch ein ganz guter Verhaltensforscher sind, um es mal so zu sagen. Und wenn wir heute über Selbstentscheider sprechen wollen, und deshalb haben wir ja die Folge auch so genannt vom Podcast heute, dann stellt sich die Frage, inwieweit Ihre eigene Historie als Plattform, die ja nun auch schon einige Zeit zurückreicht, auch ein guter Indikator dafür ist, um mal so mal die Entwicklung der Selbstentscheider in Deutschland darzustellen. Ist das so, dass man sich das vorstellen kann, dass das ein guter Indikator ist, den Sie da haben? Und welche Trends erkennen Sie daraus und welche Entwicklung bei den Selbstentscheidern?
Ja, also ich glaube schon, dass es ein ganz guter Indikator sein kann, auch die Historie, die Sie ansprechen und wisst, dass seit 20 Jahren am Markt Da ist schon einiges hängen geblieben. Und vor dem Hintergrund haben wir auch, ich sag mal, die zwei großen Krisen mitgemacht und konnten auch insbesondere, das jetzt rückwärtig vor kurzem passiert ist, im Hinblick auf Corona ein paar Erkenntnisse ziehen. Also was lässt sich sagen? Kernasset sozusagen ist für den Selbstentscheider, ich sag mal, wenn man sich unsere Statistiken anguckt, nach wie vor das Thema Aktien. Und die, ich sag mal, maßgebliche Entwicklung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, ist, dass natürlich auch weitere Produkte massiv dazugekommen sind. Ganz historisch bedingt ist Onvista eigentlich aus der Derivate-Expertise geboren worden. Die Gründer haben damals einen Optionsscheinrechner an den Start gebracht, haben das Thema erstmalig digitalisiert und daraus ist dann eben eines der größten Finanzportale in Deutschland geworden. Aber Aktien ist nach wie vor das klassische Selbstentscheider-Vehikel sozusagen und wir haben weiterhin noch eine ganz gute Expertise auf dem Thema Derivate, sehen auch da ganz gute Bewegungen, wo unheimlich viel Innovation auch in den letzten Jahren stattgefunden hat, aber auch Thema Fonds und ETFs sind natürlich Sachen, die oder sind Elemente, die bei uns auf der Plattform sehr gefragt sind. Wenn man das mal in ein Ranking setzen will, dann ist es so, dass, wie ich gerade gesagt habe, Aktien da den Hauptteil abbilden und direkt dahinter die ja, anderen Assetklassen kommen, angeführt von Derivaten, kurz dahinter Fonds. Und die Fonds liegen bei uns auch, das muss man auch dazu sagen, während das vielleicht bei der einen oder anderen Plattform umgekehrt ist, noch vor den ETFs. Also die Fonds sind doppelt so reichweitenstark wie die ETFs bei uns auf der Plattform, auch wenn die ETFs dahingehend an Dynamik zugenommen haben. Und ich glaube, das ist auch so der wesentliche Indikator, den man dazu nehmen kann. Auf der einen Seite ist es so, dass wir natürlich auch wie viele andere Portale News anbieten, aber was uns einfach da nochmal bestärkt ist, dass die Leute bei uns in den Asset-Klassen selbst sehr stark unterwegs sind, in den Tools, in den Vergleichen. Und dementsprechend kann man ganz gut sehen, was gerade so nachgefragt ist.
Klingt sehr, sehr spannend. Sie haben schon ein, zwei Sachen gesagt. Das Thema zwischen den Einzeltiteln und den Fondskonstruktionen über die ETFs im Verhältnis zu den aktiv gemanagten Fonds. Versuchen wir noch zwei, drei andere Trends, die wir im Fondsbereich allgemein beobachten können, auf Ihrer Plattform und bei den Selbstentscheidern zu hinterfragen. Das Thema Nachhaltigkeit. Können Sie da feststellen, dass das bei Ihren Nutzern auch von wachsender Bedeutung ist? Und woran machen Sie es an Klickzahlen oder so fest?
Ja, also Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall ein Thema, was auf der News-Seite unheimlich stark gespielt wird. Wir sehen es auch natürlich bei den Werbekunden aus diesem Segment, dass es sehr stark gespielt wird. Und wir sehen auch, dass die Nutzer genau darauf auch achten in letzter Zeit. Also es ist ein Thema, was newsseitig sehr stark nachgefragt ist. Und ich bin mir sicher, dass das auch, wenn man die entsprechenden Tools zur Verfügung hat, demnächst, wir werden demnächst einen neuen Fondsfinder launchen, wo das Thema auch eine Rolle spielen wird, also auch als Selektionskriterium, dann wird das auch für die Nutzer nochmal, ja, noch mehr in den Vordergrund rücken. Wir sehen kurzum ganz klar große Nachfrage auf dem Thema Nachhaltigkeit auf der News-Ebene und eben auch bei den Werbekunden wird es auch ganz stark gespielt.
Wenn man sich anschaut, die Konzentration auf einige wenige Leistungsträger und ich sag mal bekannte Starfonds und Starfondsmanager, die ist in den Absatzzahlen offensichtlich. Machen Sie die auch im Klickverhalten Ihrer User aus, dass das beispielsweise eine viel häufiger der Name Flossbach von Storch als Suche bei Ihnen eingegeben wird als andere Dinge? Ist das dort offensichtlich, dass es eine Gruppe von Leistungsträgern gibt, auf die sich das öffentliche Interesse der Selbstentscheider konzentriert? Genauso bei den ETFs, dass auch dort auf die Standardindizes viel größerer Fokus gelegt wird als auf die breite Masse des Angebots?
Ja und nein. Also auf der einen Seite lässt sich dieser, ich sag mal, Massenmarkt auf keinen Fall wegreden. Das ist auf jeden Fall so. Aber wir sehen einfach auch, dass in den Tools, die bei uns benutzt werden, auch nochmal tiefer reingedrillt wird teilweise. Und man, ich sag mal, nicht nur auf der Namensebene dort unterwegs ist, sondern wirklich auch auf Kennzahlenebene dort deutlich tiefer geht, sodass ja Marketing und all die Sachen natürlich auch eine Rolle spielen und Bekanntheitsgrad. Nichtsdestotrotz gehen die Leute bei uns immer noch mal in die Finder rein und in die Tools und suchen dort wirklich performanceorientiert und basiert. Und da spielen halt nicht nur die großen Namen eine Rolle. Wer das gerne noch mal tiefer sehen möchte, der kann auch gerne mal bei uns auf die Rubrik Top 100 gehen. Da sieht man schon, dass dort mehr Unterschiedlichkeit in der Produktpalette auch gefragt ist und nicht nur die großen Namen eine Rolle spielen.
Sie haben eben selber angesprochen, dass Sie schon zwei Krisen mitgemacht haben. Wenn wir jetzt zwei Jahrzehnte OnVista nehmen, dann können wir die dritte schon am Anfang des Jahrtausends quasi auch noch mit reinnehmen. Inwieweit war der Verlauf der Corona-Krise und das Nutzerverhalten, was Sie da haben beobachten können, mehr oder weniger synchron zu früheren Entwicklungen? Inwieweit war es vielleicht anders?
Ja, synchron auf der einen Seite zu früheren Entwicklungen, dass die Nachfrage nach Informationen auf dem Thema erstmal schlagartig angestiegen ist und dass natürlich die Traffic-Zahlen, und ich glaube, da spreche ich für viele Finanzportale, einfach gigantisch in die Höhe gegangen sind. Wir haben teilweise wirklich Verdopplungen gehabt und wir reden hier bei, ich sag mal, OnVista von 60 Millionen auf über 100 Millionen Seitenaufrufe im Monat. Also das sind schon wirklich starke Verdopplungen, die da stattfinden. Andere Portale haben da teilweise sogar noch ein bisschen mehr gesehen. Die Frage, die sich dann stellt, ist immer genau das, was Sie auch ansprechen. Wie geht es dann nach so einer Krise weiter? Und das ist eben der Unterschied, den wir gerade sehen. Ich will nicht sagen, dass Corona vorbei ist, aber die hohe Volatilität, die wir, ich sag mal, in den ersten 3, 4, 5 Monaten gesehen haben, die hat sich dann doch wieder ein bisschen beruhigt. Man ist auch weit weg davon, von Normalität zu sprechen, aber ich sag mal, man sieht, dass mehr Leute dabei bleiben, die vielleicht über dieses Thema eingestiegen sind. Woran mache ich das fest? Ich mache das vor allen Dingen daran fest, dass wir gar nicht so sehr auf diese reinen Reichweitenkennzahlen gucken, also Seitenklicks und so weiter, sondern wir gucken, wie viele aktive Nutzer haben wir bei uns auf der Seite, also die auch wirklich wiederkehrende Nutzer sind. Und da muss man sagen, wenn man jetzt die anderen Krisen davor vergleicht, dann hat es danach meistens irgendwie einen Abschwung gegeben. Und es ist so, dass dort die Basis geringer war, als sie vorher war. Das sehen wir in diesem Fall ganz und gar nicht, sondern wir sehen, dass das nachhaltig ist, was da passiert. Natürlich nicht auf dem Niveau wie in dieser hochvolatilen Zeit, aber es bleiben viele Leute dabei. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Unterschied ist. Und zu dem, was man auch sieht, ich glaube, das ist auch offensichtlich. Wir haben auch insbesondere auf dem gesamten Brokerage-Markt, also dort, wo die Selbstentscheider naturgemäß auch stark unterwegs sind, sehen wir halt auch Tendenzen hin, dass dort neue Mitbewerber auf den Markt kommen, die das Thema Selbstentscheider und auch Transaktionsverhalten nochmal befeuern.
Das lässt mich eine Frage vorziehen, zu der ich vielleicht sonst später gekommen wäre. Wie hart ist das Wettbewerbsumfeld mit anderen Plattformen und Direktbanken?
Ausgehend davon, dass wir auf der einen Seite auf diese, ich sag mal, Nachhaltigkeit Wert legen, kann man sagen, dass es an verschiedenen Fronten stattfindet. Also auf der einen Seite ist natürlich das gesamte Mediathema sehr, sehr stark auch von dem Thema Google abhängig. Das heißt also, viele Portale sind natürlich auch dahingehend immer bestrebt, viele News nach außen zu bringen, sodass sie dann auch über die Suchmaschinen entsprechende Relevanz haben. Von daher ist da ein sehr hoher Wettbewerb unterwegs, was das ganze Thema News anbelangt. Auf der anderen Seite, wenn Sie es ansprechen, wir gehören zwar zu einer Bankengruppe, sind aber selber keine Bank, sehen wir natürlich schon, dass dort ein unheimlich hohes Buhlen um die Kunden Einzug hält. Auf der anderen Seite sieht man aber auch da auch, dass das reine Kundenwachstum nicht mehr alles ist. Also auch dort ist es so, dass viele Direktbanken, wenn man das mal so sagen darf, in den letzten Jahren immer sehr stark auf der Kundenwachstumsebene unterwegs waren. Und das hat sich schon ein bisschen korrigiert. Wahrscheinlich auch ein Stück weit darüber, dass natürlich gerade im ersten Halbjahr auch viele Kunden von alleine den Weg in Richtung dieser Direktbanken gefunden haben. Aber kurzum, der Wettbewerb ist an verschiedenen Fronten schon etwas härter geworden. Es gibt auch neue Player, die in den Markt kommen. Von daher ist es aber auch, glaube ich, für uns sehr wichtig, dass wir die Leute, die wir dann gewinnen, nachhaltig bei uns begeistern und nicht nur als sogenannte One-Hit-Wonder auf der Seite haben, sondern da wollen wir dann einfach an verschiedenen Stellen dafür sorgen, über die Tool-Kompetenz, über das, ich sag mal, Begleiten im Bereich MyOnVista, dass die Leute dabei bleiben.
Sie haben gerade von den neuen Kunden gesprochen, ein interessanter Punkt, weil viele hatten ja angenommen, als es in die Quarantäne ging und so weiter, jetzt bricht quasi das Geschäft ein. Ganz im Gegenteil scheint es aber so gewesen zu sein, dass viele die Quarantäne genutzt haben, mal ihre Finanzen in Ordnung zu bringen und viele Direktbanken berichten, dass sie Neukunden gewonnen haben und zwar im massiven Stil während der Quarantäne. Ist das etwas, was Sie bei sich in Ihrem Nutzerverhalten auch erkennen können oder haben Sie einfach nur die Menge der Nachfrage, die ansteigende, beobachten können, aber nicht gesehen, sind es neue oder sind es alte User?
Nee, also wir konnten beides sehen, da haben Sie vollkommen recht. Also wir können nicht nur sehen, dass es, ich sage mal, die gleichen Leute sind, die einfach öfter zugreifen. Das passiert natürlich auch. Die Nachfrage nach, ich sage mal, insbesondere in hochvolatilen Zeiten, nach mehr häufigeren Informationen ist definitiv da, aber wir sehen auch ganz klar neue Leute auf die Plattform zugreifen. Und das ist genau das, was ich eben auch meinte mit diesem Unterschied zu den anderen Krisen. Die neuen Leute, die dann auf diesen Markt jetzt zugegangen sind, die das Thema für sich entdeckt haben, die bleiben dabei, zumindest bei uns. Und das ist das, was für uns wichtig ist. Und der Unterschied im Hinblick auf die Zielgruppe ist vielleicht die, dass wir bislang immer gesagt haben oder auch davon ausgegangen sind, dass das Thema Selbstentscheider, ich sag mal, eher im höheren Alterssegment stattfindet. Und das meine ich auch nicht despektierlich, sondern es gibt ja bestimmte Lebensphasen, in denen man sich befindet. Und irgendwann hat man halt dann auch mal, ich sag mal, die Kinder aus dem Haus und hat das notwendige Geld, um darüber mal nachzudenken. Und kommt dann sozusagen zwangsläufig zu diesem Thema, ja, Aktien, Vorsorge und so weiter. Was, wie wir alle wissen, eigentlich viel zu spät ist. Dieses Thema, warum jetzt viele junge Leute dazukommen, und das ist unter anderem auch ein Fakt. Also wir sehen, dass jüngere Leute dazukommen. Das sehen wir insbesondere auf unseren Social-Media-Kanälen, die wir auch betreiben, sei es YouTube oder sei es auch bei Instagram, wo wir unterwegs sind. Dort sind überwiegend jüngere Leute dabei und ja, die kommen eben auch aus dem Bewusstsein heraus, dass sie ja auch ein bisschen was tun müssen und das gerne auch schon so früh wie möglich. Das Ganze steht und fällt aber, glaube ich, auch mit der Gesamtgemengelage. Das Thema Finanzen und Börse ist auch von verschiedenen Social Media Bloggern auch aufgegriffen worden. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel Reichweite das ganze Thema Finanzen und Börse mittlerweile auch auf Kanälen wie YouTube beispielsweise hat, dann sieht man, dass dort auch insgesamt diese Zielgruppe der jüngeren Leute mehr Zugang hat.
Das ist eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denn wir haben ja mal sehr provokant überschrieben, die Selbstentscheider so pauschal klingend kommen. Betrachten wir diese Gruppe der Selbstentscheider mal. Sie haben schon ein bisschen was dazu gesagt. Da gibt es, glaube ich, immer die Vorurteile, das seien vor allen Dingen Akademiker, das seien vor allen Dingen ursprünglich vermögendere Kunden gewesen. Nichtsdestotrotz die Frage an Sie, wie setzt sich diese Zielgruppe der Selbstentscheider zusammen? Wenn wir über Alter, haben Sie ein bisschen was zugesagt, vielleicht auch zu Geschlecht und Bildungsstand noch, da ein bisschen was zu sagen können.
Ja, sehr gerne. Also es gibt natürlich die üblichen Marktmedia-Studien, aber wir haben auch unsere eigenen Daten dahingehend. Vor dem Hintergrund lässt sich sagen, die ist deutlich diversifizierter, als sie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Da haben wir nämlich genau das Phänomen gehabt, was Sie gerade gesagt haben. Überwiegend älter, wahrscheinlich männlicher Überhang. Den haben wir auch teilweise immer noch, aber nicht mehr so stark. Also das ganze Thema entwickelt sich auch bei den Geschlechtern immer ausgeglichener. Das sehen wir auch bei uns, insbesondere auf den Social-Kanälen. Beim Alter ist es so, dass wir auch, ich sag mal, ab 18 aufwärts die Leute bei uns auf der Seite haben. Wie gesagt, insbesondere auch über die Social-Media-Kanäle gewinnen wir diese Leute. Und was die Einkommensstrukturen anbelangt, kann man wahrscheinlich auch relativ schnell schließen, dass wahrscheinlich in den jüngeren Zielgruppen noch gar nicht so viel Vermögen einfach da ist. Nichtsdestotrotz wagen die sich an das Thema heran. Und das ist schon mal viel wert. Und das ist natürlich auch so, dass man mal sagt, okay, seid vorsichtig, beziehungsweise informiert euch über das, was ihr tut. Und ja, geht da nicht zu blauäugig ran. Auf der anderen Seite hat man das auch lang genug immer so mit dem, in meinen Augen, zu vorsichtigen Verhalten in Verbindung gebracht. Was soll das heißen? Also man hat vor dem Thema eher gewarnt, als es zu fördern. Und ich glaube, dass da auch ein Umdenken erfolgt und deswegen auch Jüngere, die den Zugang immer besser finden. Ansonsten muss man sagen, die Altersdurchschnittspalette geht da weiter. Wir haben das mittlere Segment auf der Webseite, aber natürlich nach wie vor auch die Leute, die schon seit Jahren irgendwie dabei sind. Das ist einfach homogener geworden.
Da haben Sie gerade einen Punkt angesprochen, den ich für interessant erachte, dieses Selbstbewusstsein. Haben Sie den Eindruck, dass die Selbstentscheider sich mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Kompetenzen mehrheitlich eher überschätzen oder dass sie sich doch so in der Art und Weise, wie sie sich informieren, eher, sagen wir mal, realistisch einschätzen, was ihre Fähigkeiten angeht?
Ja, ich glaube, zu gerade dem Thema Börse gehört auch immer eine gewisse Lernphase. Das gehört auch mal dazu, dass man mal verliert. Und ich glaube, dass das einfach immer mehr ins Bewusstsein dazukommt. Es ist so, dass dieses Informationsverhalten, wie eben schon gesagt, auch auf vielfältigen Kanälen mittlerweile stattfindet, insbesondere im Thema Social Media, und dass da einfach auch eine ganz andere Konsumierung von Content stattfindet. Und dieser Content trägt dazu bei, dass die Leute sich, ja, dass es Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen. Von daher glaube ich, wenn Sie das Thema Selbstüberschätzung ansprechen, wenn man jetzt sagt, dass dort teilweise mit zu hohen Beträgen vielleicht gehandelt wird, ja, das mag so sein, aber ich glaube, die Leute haben schon verstanden, dass Chance und Risiko Dinge sind, die man nicht auseinanderbekommt. Und auf der anderen Seite ist es auch so, wir haben einen Overkill an Informationen und News, und das macht es auch nicht unbedingt einfacher. Und da, ich glaube, muss der gesamte Markt noch ein bisschen dazukommen, dass es nicht nur darum geht, irgendwie das ganze Thema einfach zu forcieren über eine Masse, sondern da Orientierung zu geben. Und das ist auch was, was wir uns nochmal mit auf den Zettel geschrieben haben. Also nicht einfach nur, ich sag mal, so viele Kurse wie möglich und das Ganze verwirrend zu machen, sondern da vielleicht auch wieder ein Stück zurückzugehen und sich mal zu orientieren, auch wenn wir alle schon lang genug in dem Markt dabei sind, was braucht eigentlich der Anfänger wirklich, und ist es wirklich so, dass man an, ja, an Quantität vielleicht auch ein bisschen sparen kann, um da Komplexität rauszunehmen.
Die Gruppe der Selbstentscheider wächst ja sehr dynamisch in den letzten Jahren. Und es gibt immer wieder Stimmen, die aus dem Bereich der Marktbeobachter, aber auch von Finanzdienstleistungsunternehmen kommen, die sagen, ja, aber dem sind natürliche Grenzen gesetzt. Und sie vermuten, dass die etwa bei 10% der Anleger liegen. Ist das eine Einschätzung, der Sie sich von Haus aus schon nicht anschließen können, aus Prinzip? Eine, wo Sie sagen, doch, müssen wir so ehrlich sein, das werden wahrscheinlich nicht viel mehr sein. Oder wo Sie ganz offen sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass wir eines Tages mehr Selbstentscheider haben als Kunden, die von einem Bankinstitut, einem Vermögensverwalter oder einem Berater beraten werden.
Spannende Frage. Glaskugel an der Börse ist irgendwie immer gut. Dafür habe ich dann leider aber auch keine. Naja, Sie haben es schon angesprochen. Also eigentlich von der Hausmeinung her, beziehungsweise bei dem, was wir selber machen, kann ich keine andere Meinung sein, als dass ich glaube, dass Selbstentscheider da weiter auf dem Vormarsch sein werden. Ich glaube, man muss auch immer mal gucken, gerade wenn man an das Thema Beratung denkt, Kundenbetreuung und so weiter, ab wann ist das denn auch noch für die Anbieterseite profitabel? Und es gibt bestimmt viele Selbstentscheider, die hantieren mit Summen und mit Größenordnungen, wo sie auch gut daran tun, Selbstentscheider zu sein, weil sie wahrscheinlich vielleicht gar nicht den Zugang zu, ich sag mal, Themen und Produkten bekämen, die über die Beratung angeboten bekommen. Ich glaube, dass das Thema vielleicht auch ein Stück weit elitärer wird in Zukunft. Und dass da wahrscheinlich bei der Selbstentscheider-Thematik ja, der Apparat dahinter auch finanzierbar sein muss. Also kurzum, man muss es sich ja auch leisten können, bestimmte Dinge zu tun. Und das ist bestimmt nicht jedem Selbstentscheider gegeben, wenn man sich mal so die Einkommensstrukturen anguckt, und auf der anderen Seite aber die Notwendigkeit, selbst vorzusorgen in Zukunft. Und vor dem Hintergrund glaube ich schon, da diese Notwendigkeit der Eigenvorsorge in Zukunft größer wird, dass auch die Zielgruppe der Selbstentscheider größer werden wird.
Der Sascha Lobo, der ja so einer der, ich sag mal, Trendsetter auch im Bereich Social Media ist, und Zukunftsforscher, so würde ich das mal formulieren wollen, der hat mal auf unserer Veranstaltung im letzten Jahr bei Tacheles gesagt, alles wird plattformisiert. Aber wenn wir uns den Satz mal auf der Zunge zergehen lassen, was sagt uns das dann über die Marktstellung Ihres Hauses? Und wie sollten Asset Manager, Fondsanbieter und andere Finanzdienstleister ihre Plattform vor diesem Hintergrund sehen? Wie sollten sie die aus welcher Perspektive wahrnehmen und sie vielleicht aus welchen Gründen nutzen und wie nutzen?
Also das Thema Plattform, da hat man manchmal das Gefühl, dass jeder, der irgendwie mal Webseite war, jetzt auch sagt, ich bin jetzt Plattform. Da muss man immer so ein bisschen gucken, in meinen Augen, was macht eine Plattform aus? Sie bringt Marktteilnehmer zusammen. Und vielleicht war OnVista sogar die erste, die das geschafft hat, weil Sie haben es eben angesprochen, zu uns in Anführungszeichen gehört ja auch die Marke OnVista Bank. Das ist ja irgendwo dann die erstmalige Verzahnung von Information, Selektion und Transaktion gewesen. Das machen jetzt mittlerweile viele Portale auch nach. Von daher würde ich schon sagen, dass das eine Marktstellung ist, die wir maßgeblich mitgestaltet haben. Und das Thema erzeugt eben auch eine hohe Nutzerbindung. Wenn man sich jetzt in die Rolle eines Asset Managers oder eines Finanzdienstleisters bewegt, natürlich können Sie genauso unsere Plattform nutzen, sei es als Privatanleger, der Sie vielleicht irgendwo auch selber sind, oder eben auch, um den Blick über den Tellerrand zu finden. Denn eins ist klar, wir sind weiterhin neutral mit unserem Angebot. Also bei uns ist kein Vergleich oder kein Tool irgendwie dahingehend eingeschränkt, dass dort nur Werbepartner unterwegs sind oder dass das irgendwo durch eine bestimmte andere Maßgabe eingeschränkt ist. Also von daher, wenn man einen neutralen Marktüberblick haben möchte, dann findet man den bei uns. Und ich glaube, aus der Perspektive heraus kann das auch nach wie vor ganz spannend sein für die Leute, die vielleicht sonst eher ich sag mal, in einem eingeschränkteren Setup unterwegs sind. Auf der anderen Seite ist es auch so, man sieht natürlich bei uns ganz klar, welche Produkte gerade gefragt sind, wie selbst Entscheider unterwegs sind und was vielleicht sozusagen das Rohr am Markt sein könnte.
Herr Bothe, da sind wir am Ende unseres Gesprächs, zumindest von den Fragen, die ich vorgesehen hatte. Und das führt mich dann immer dazu, dass ich meinen Gesprächspartner frage, was denn so derzeit auf seinem Nachttisch liegt, beziehungsweise was er als jemand, der mit Geld im weitesten Sinne professionell umgeht, in Ihrem Falle dann eben als ein Informationsdienstleister der Finanzen, was Sie da derzeit lesen und was Sie unseren Zuhörern als Weiterbildung anbieten können, dass es sich mal lohnt, bei Onvista da reinzuschauen, wenn man da noch nie war, sollte im Laufe dieses Podcasts klar geworden sein. Aber vielleicht haben Sie noch eine andere Literaturempfehlung für uns.
Ja, kann ich gerne geben. Die hat auch gar nicht so viel, eigentlich gar nichts mit dem Thema Finanzen zu tun, sondern das Buch heißt Zurück an die Arbeit. Das ist von Lars Vollmer. Und da geht es darum, wie man sozusagen Output und Outcome besser steuert. Also Thema Business Theater, was wir vielleicht alle in unserem Arbeitsalltag irgendwie haben. Was ist wirklich Wertschöpfung? Wie kriege ich das unterschieden und wie kriege ich das auch als Kultur in einem Unternehmen etabliert? Und da wir alle mit Menschen zusammenarbeiten, ist das für uns tagtäglich Brot, insbesondere ich sag mal in der Unternehmensführung. Und dementsprechend beschäftige ich mich sehr gerne und intensiv mit solchen Dingen, weil am Ende des Tages wollen wir ja auch irgendwo die Wertschöpfung nach vorne bekommen und sie soll sinnstiftend sein. Und das soll bitte auch nicht irgendwie jetzt als Moralapostelei verstanden werden, aber mich interessiert es einfach und ich glaube, es kann in der heutigen Zeit nicht verkehrt sein. Mal zu hinterfragen, ob das, was man früher alles so getan hat, immer noch so richtig ist.
Herr Bothe, dann gehen Sie, ich und die Zuhörer jetzt auch wieder an unsere Arbeit. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch und uns mal ein bisschen in die Zielgruppe und in die Nutzer der Plattform OnVista haben reinschauen lassen. Bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weise die Zuhörer nochmal darauf hin, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, podcast@fondsgedanken.de, wo man uns Anregungen zu dieser Sendung oder auch Ideen für zukünftige zuschicken kann. Und würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast wie gewohnt auch weiterempfehlen im Kreise Ihrer Bekannten, Freunde und Kollegen. Und würde dann einfach noch schließen wollen damit, dass ich Ihnen wünsche, bleiben Sie gesund. Und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.